Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Dann leg mal los.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, wir drei aus dem Büchereck. Janina.
Hallo.
Und Nico.
Hallo.
Und ich, Carola. Und wir haben uns in diesem Monat mal so ein bisschen auf die Buchmesse eingestimmt, denn das Gastland ist diesmal Italien. Und italienische Literatur, habe ich so für mich gedacht, habe ich relativ wenig bis jetzt gelesen. Aber man hat natürlich auch so Lieblingsautoren. Und ihr zwei, was verbindet ihr denn mit Italien, außer vielleicht jetzt gutes Essen,
gutes
und Sonne?
Essen. Schönes Wetter, Strand, deutsche Vita. Also im ersten Moment habe ich natürlich an all das gedacht, weil man denkt ja direkt an Urlaub so ein bisschen. Ich glaube, das ist ganz normal.
Ja.
Und wenn man dann aber an italienische Literatur denkt, dann musste ich direkt mal grübeln und habe überlegt, hast du überhaupt schon mal was gelesen in die Richtung? Und dann sind mir aber direkt so ein, zwei Sachen eingefallen, die ich auch letztes Jahr bzw. dieses Jahr gelesen habe, die ihr auch später natürlich noch kurz hören werdet. Und dann habe ich aber auch einfach mal so ein bisschen recherchiert, weil mir ist zwar sowas wie Umberto Eco direkt eingefallen, aber jetzt so bei den zeitgenössischen war ich so, gucken wir doch mal. Und ich habe einfach mal gegoogelt und mal geschaut und war ganz überrascht, dass es doch so einige Autorinnen und Autoren gibt, wo ich so dachte, ach ja, doch. Von denen habe ich natürlich schon mal was gelesen, aber habe natürlich irgendwie gar nicht so realisiert, dass das Italienerinnen oder Italiener sind. Also mir ist zum Beispiel direkt aufgefallen, dass die Licia Troisi, das ist eine Fantasy-Autorin.
Dein Fachgebiet.
Mein Fachgebiet.
Unter anderem.
dass die zum Beispiel Italienerin ist. Also die hat geschrieben, die Drachenkämpferin und die Schattenkämpferin und generell ganz viele so Fantasy-Bücher, die ich so mit 14, 15 gefühlt alle gelesen habe. Und ich habe auch alte Reihen wiederentdeckt und war so, ja, guck mal, hast du irgendwie gar nicht realisiert. Das, natürlich gibt es auch italienische Fantasy-Autoren und Autorinnen.
Ja. Hätte ich jetzt auch im ersten Moment nicht gedacht, weil wenn man so an Italien denkt, naja, was wir auch so viel im Laden haben, natürlich auch Donna Leon immer, aber Donna Leon ist ja nicht Italien, ne? Also nicht, spricht nicht für alle italienischen Autoren und Autoren. Und ich habe mal so auch natürlich ein bisschen recherchiert und habe gedacht, ah ja, doch, ein paar hast du gelesen, klar, aber nicht so wahnsinnig viele. Umberto Eco habe ich zum Beispiel auch gerne gelesen, Der Name der Rose haben bestimmt, ach, ich denke mal, ganz, ganz viele Menschen gelesen. Roberto Saviano und der sich auch mit der Mafia beschäftigt hat, mit der italienischen Mafia. Mhm. Und ja, es sind schon so ein paar Sachen. Und was mir aufgefallen ist, dass sich also viele Autoren so mit ihrer Geschichte, mit der Geschichte des Landes beschäftigt haben. Und Nico, was hast du denn gelesen schon von den Italienern?
Genau, ich habe natürlich auch mein Bücherregal und meine Bücherstapel durchgeforstet.
Umgekrempelt.
Genau, musste aber auch feststellen, dass Italien sehr wenig vertreten war, leider. Also hauptsächlich Amerikaner, Engländer und Japaner. Also, das waren so die Hauptländer, die ich gefunden habe. Ja, und Italien war, also Dantes Inferno habe ich im Bücherregal gefunden. Mm. Das habe ich aber nie durchgelesen. Da bin ich irgendwo in der Hölle dann stecken geblieben. Und konnte ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Und ich hatte noch den Paten gefunden, aber Mario Puzo ist Amerikaner, also seine Eltern sind italienische Auswanderer, die dann, aber er ist in Amerika geboren.
Ja.
Und dann habe ich eben auch noch gefunden Umberto Eco, das kommt aber dann noch später hier. von den neuen wusste ich eben auch nicht so viel, musste ich eben auch ein bisschen nachforschen und habe dann auch eins gefunden, ein neues, was ich dann auch gleich noch vorstellen werde und das wahrscheinlich nicht das letzte von ihm bleiben wird, was ich lese.
Oh, Teaser.
Es hat dich also gepackt, sozusagen. Genau. Ja, es ist ja manchmal ganz komisch, was man dann so entdeckt oder was einem so vielleicht in den letzten Jahren durch die Lappen gegangen ist. Mhm. Aber wir können ja auch nicht alles schaffen irgendwie.
Nee.
Ne? Aber man versucht ja doch irgendwie auch immer so ein bisschen in alle Richtungen zu lesen. Das war auf jeden Fall ein Anlass. Ein Anlass, uns mal ein bisschen mit einem Land zu beschäftigen. Ja, und ich denke mal, da gibt es so einiges zu entdecken. Ich habe ja auch eine Lieblingsautorin aus diesem Land, aber dazu später. Jetzt möchte ich euch erstmal ein neues Buch vorstellen, eine Neuerscheinung. Gianni Sola ist im Diogenes Verlag erschienen und das Buch heißt Bei Licht ist alles zerbrechlich und es ist übersetzt von Verena von Kossul. Und ich muss sagen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe doch hier einige Post-its drin, weil das Buch hat mich echt sehr gepackt. Es beginnt 1942 in einem kleinen italienischen Dorf in der Nähe von Neapel, Tora e Piccili. Ich habe es vielleicht nicht richtig ausgesprochen. Und dort wächst ein Junge auf, Davide. Er ist der Sohn eines Schweinezüchters und sein Vater ist nicht nur Schweinezüchter, er ist auch ein Faschist und er ist ein sehr gewalttätiger und herrschsüchtiger Vater und Ehemann, kann man gar nicht anders sagen. Und Davide wäre gerne wie die anderen Kinder im Dorf, aber er wird eigentlich eher von diesen Kindern ausgeschlossen, er wird verspottet, denn er riecht immer irgendwie nach Schweinen. Und nach
Bauernhof.
Dem Bauernhof, auf dem er lebt. Und er hat einen Gehfehler, er humpelt. Und die Kinder im Dorf, naja, wie Kinder halt so sind, sind schon etwas gehässig. Und dann gibt es aber da noch ein Mädchen. Es sind also drei Figuren, die so ein bisschen die Hauptrolle spielen in dieser Geschichte. Das ist Teresa. Teresa ist die Tochter eines Seilmachers und die ist sehr klug, die ist sehr willensstark, könnte man sagen. Und sie ist die Einzige, die so auf Davides Seite ist, die ihn immer beschützt und die so ein bisschen ihn, ja, die ihn auch fördert in gewisser Weise. Denn Davide kann nicht lesen und nicht schreiben, aber Teresa kann lesen und schreiben. Und das beeindruckt Davide sehr und er ist auch sehr wissbegierig. Er ist nicht ein ganz kluger Kopf, aber er hat halt nicht die Möglichkeit und die Förderung durch seine Eltern, weil sein Vater sagt, alles, was du wissen musst, ist zusammenzuzählen, dass da zwei Schweine im eins und eins sind zwei Schweine, mehr musst du nicht wissen. Aber für Davide ist das nicht genug. Die verbringen viel Zeit miteinander, die beiden. Und dadurch, dass Therese ihm das Lesen und Schreiben beibringt, da wird Davide auch immer mutiger und rebelliert auch immer mehr gegen seinen Vater, gegen diesen Mann, der wirklich gruselig ist, kann man gar nicht anders sagen. Und dann ist der Sommer 42 da und das verändert im Dorf alles. Dann da kommt auf Anordnung des Duce aus Neapel eine Ladung, also ein Auto vollgeladen mit Juden in das Dorf. Die keiner haben will. Und die ersten, die da wieder auffallen, ist ein Junge, Nicola, und sein Vater. Nicola hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Er sieht gut aus, das, was Davide sich immer wünscht, gut auszusehen und quasi ohne äußerliche Handicaps zu sein. Und Nicola kann sich sehr gut ausdrücken. Und das Ganze deshalb, weil Nicolas Vater Lehrer ist. Und Davide hat dann das Glück, er freundet sich mit Nicola an und auch Teresa freundet sich mit ihm an. Es wird also ein tolles Dreigespann, die drei. Und der Vater unterrichtet Davide und bringt ihm ganz viel bei. Was mir so gut gefallen hat, ist, wie Gianni Sola diese Stimmung einfängt, die in diesem Dorf herrscht. Da kommen diese vielen Juden, die da quasi als Zwangsarbeiter hingebracht werden. Und die gucken auf das Dorf, auf die Menschen, die da drumherum stehen. Und die sind halt schmutzig und die sind nicht sehr gebildet. Das sind ganz einfache Menschen, die da halt ihre Arbeit machen und ihr Leben leben. Und die gucken genauso auf diese Menschen. Und diese Stimmung zu der Zeit, als Mussolini halt herrschte und der Faschismus in vollem Gange war, das fängt er richtig gut ein. Und was das mit den Menschen macht, das ist unglaublich gut beschrieben. Und die Ereignisse überschlagen sich dann auch in diesem Sommer, denn es ist nicht nur eine Freundschaft, da entsteht auch eine kleine Liebe. Und dann kommen aber die Deutschen ins Dorf und wollen die Juden deportieren. Und ich werde euch nicht zu viel verraten, denn ihr müsst dieses Buch lesen, weil die Ereignisse wirklich ganz schnell aufeinander folgen. Die Wege dieses kleinen Dreigespanns trennen sich dann für einige Jahre. Und doch, sie finden sich wieder. Und auch die Freundschaft, die sich natürlich durch die verschiedenen Lebenswege, die sie gegangen sind, und die verschiedenen Erlebnisse, die sie geprägt haben, ist noch da, aber natürlich verändert. Und Gianni Sola lebt selbst in Neapel und hat da in einem kleinen Ghetto in Neapel recherchiert, um möglichst die historischen Hintergründe gut einzuweben in diese Geschichte, verbindet also nicht nur mit diesem Faschismus und dieser Herrschaft Mussolinis, da verbindet er nicht nur diese Gewalt, die da herrschte, und diese Schrecken, die sich verbreitet haben, er verbindet damit auch eine ganz wunderbare Freundschaftsgeschichte und die Geschichte eines Jungen, der wirklich nicht den Mut verliert und seinen Weg geht. Und ich habe hier ich habe ganz viele Zitate hier drin angemarkert, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber eins zum Beispiel es wird also aus der Sicht von Davide erzählt, was wir dann lesen ist, mein erstes Lesebuch war ein Zettel, auf dem die Prinzipien der Rassengesetze abgedruckt waren, deren Bedeutung mir nun ein jüdischer Lehrer erklärte. Niklas mir ganz zu Anfang unserer Bekanntschaft davon erzählte. Doch jetzt, da ich sie schwarz auf weiß sah, begriff ich, wie sich diese Lügen durchsetzen konnten. Während ich sie las, wurde mir klar, dass es keine guten und schlechten Wörter gab. Fangeisen, Herzgrube, Überlandbus, Bussen, Rügen, Mund, Rücken, Mund, alles hing von den Taten ab. Und das lernt Davide auch, dass Sprache unglaublich viel kann. Sprache kann Gutes und auch Schlechtes bewirken. Also Gianni Sola, bei Licht ist alles zerbrechlich, ist eine ganz berührende Geschichte dreier Menschen und gefangen in dieser Zeit, die damals herrschte. Was, glaube ich, alle unsere Bücher ein bisschen prägt. Ist, glaube ich, kein Dolce Vita dabei.
Nee, also Dolce Vita ist hier nicht heute bei uns. Zumindest nicht, bis wir, glaube ich, zu Nico kommen. Nico hat schon angeteasert, eben ein bisschen, als wir uns unterhalten haben, dass es vielleicht zumindest ein bisschen schöner wird bei ihm als bei uns. Obwohl schön natürlich auch relativ ist bei einem Buch. Und wir gehen jetzt von Neapel, was ja so, ich sag mal so Mitte Süden Italiens eher ist, gehen wir ganz weit hoch in den Norden, schon fast Richtung Südtirol. Und zwar gehen wir nach Mailand, die Ecke oben, ein bisschen weiter oben noch, auch wieder in ein ganz kleines Dorf. Da spielt nämlich der Roman, den ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar ist das Die Sterne ordnen von Raffaella Romagnolo. Ist auch bei Diogenes erschienen tatsächlich und übersetzt von Maya Flug. Und als Carola mir erzählt hat, schon so ein bisschen vorher, worum es so in ihrem Buch geht, habe ich gedacht, Mensch, also unsere Bücher könnten fast Geschwister sein.
Ja.
Weil es sind so ein paar Elemente dabei, die sich einfach sehr doll, ja, nicht gleichen richtig, aber die so verschwägert sind miteinander, würde ich fast sagen. Also meine Geschichte spielt auch in einem ganz kleinen Ort, in Casale Monferrato, beziehungsweise so in der Region Piemont ungefähr, in verschiedenen kleinen Dörfern. Und es ist auch ein Stück italienische Geschichte, die erzählt wird. Und zwar auch die Geschichte des Zweiten Weltkrieges zwischen 38 und 45. Mhm. Und es geht in diesem Buch um eine Lehrerin, um Gia, und um ihre Schülerin, Francesca Pellegrini. Gia ist Lehrerin schon relativ lange und bekommt jetzt 1945 zu Beginn des Romans die erste Klasse quasi wieder an die Hand, die dann so richtig unterrichtet werden kann nach Ende des Krieges. Und in ihrer Klasse ist ein Mädchen eben, Francesca Pellegrini, die ist 10 Jahre alt, die ist sehr intelligent, sie ist wahnsinnig gut in der Schule und auch sehr, sehr weit für ihr Alter, aber sie spricht nicht. Kein einziges Wort. Also sie schreibt und macht alle Aufgaben ganz brav, so wie das von ihr gefordert wird, aber sie spricht kein einziges Wort. Und Gia macht es sich so ein bisschen zur Aufgabe, herauszufinden, was mit diesem Mädchen passiert ist und warum sie denn nicht spricht. Denn sie hat so ein bisschen im Gefühl, dass die ist nicht stumm, sondern die redet aus einem ganz bestimmten Grund nicht mehr. Und es geht dann natürlich um das, was dieses Mädchen im Krieg erlebt hat und aber auch, was Gia in diesem Krieg erlebt hat. Und es ist ein bisschen schwierig, die Geschichte zu beschreiben. Ich habe sehr lange überlegt, was ich euch erzähle, denn die ist aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Und die setzt sich so nach und nach wie ein Puzzle zusammen. Mhm. Und man muss auch ein bisschen mitdenken und aufpassen, damit einem die einzelnen Puzzleteile nicht durch die Lappen gehen, sage ich mal. Denn es sind wirklich viele Namen, die fallen und die sich wirklich so nach und nach auf verschiedenen Zeitebenen zusammensetzen. Aber wenn man da durchgestiegen ist, dann macht es wirklich unglaublich Spaß, diese Geschichte zu hören und sich auf das nächste Puzzleteil zu freuen, was man dann so zusammensetzen kann. Wir erfahren von einer jüdischen Familie, die 38 beginnt zu verstehen, dass es bald ja ganz, ganz schwierig wird für sie, ihr Leben so weiterzuführen. Sie versuchen noch ganz lange in ihrer Heimatstadt irgendwie auszuharren und zu bleiben. Während ja der eine Bruder des Vaters schon nach Paris geflüchtet ist, in der Hoffnung, dass es da vielleicht besser ist, auch wenn wir natürlich wissen, dass auch Paris irgendwann nicht mehr sicher ist. Oh ja, und diese kleine Familie wird auseinandergerissen und begibt sich auf eine wahre Odyssee. Mhm. Und ja, mehr will ich auch eigentlich gar nicht zum Plot soweit verraten. Aber es ist wirklich die Geschichte dieser Familie und aber auch natürlich die Geschichte von Gia und Francesca, die dann nach dem Krieg eben ja mit dem, was sie erlebt haben, versuchen, irgendwie ihr Leben weiterzuführen. Mhm. Und irgendwie auch zu versuchen, einen Sinn zu finden und ja, die Vergangenheit einfach gemeinsam irgendwie aufzuarbeiten. Denn Francesca braucht natürlich die Hilfe ihrer Lehrerin und Gia, die Lehrerin, braucht aber auch dieses kleine Mädchen, an deren Hand sie irgendwie versuchen kann, aufzuarbeiten, was auch mit ihr in diesem Krieg passiert ist. Mhm. Also ein ganz, ganz fein erzählter Roman, für den man ein bisschen aufpassen muss beim Lesen, sage ich mal. Mhm. Das ist, glaube ich, kein Roman, den man mal so nebenher mal so ein Kapitel und dann legt man den zwei Wochen weg und liest mal wieder eins, weil dann kommt man, glaube ich, nicht mit. Aber wenn man sich wirklich hinsetzt und sich die Zeit nimmt, den zu lesen, dann ja, ist das wie so eine kleine literarische Blume, die sich öffnet. Denn sie macht es wirklich ganz, ganz großartig, finde ich. Also sprachlich toll, man hängt total an diesen Charakteren und hofft irgendwie mit aller Macht, dass am Ende doch noch alles gut wird, auch wenn man weiß, dass es natürlich nicht für alle dieser Figuren am Ende gut ausgehen kann. Aber es ist wirklich ein toller Roman, der nicht Dolce Vita ist, aber eben auch toll so ein Stück Geschichte einfach erzählt. Und ich habe ganz viel gelernt über die Geschichte Italiens unter Mussolini, wie das war für die Leute. Und sie ja unterschiebt es auch zwischendurch mit wirklich, wie sagt man, ja nicht Zeitungsartikeln, aber es sind zum Beispiel Illustrationen aus so Rassenbriefen mit da drin, die es wirklich so in der Form gab. Und wir haben auch so eine Chronik der Ereignisse, wie es langsam immer und immer schwieriger und schlimmer für die Juden wird. Also welche Gesetze wann erlassen werden, was sich dann ändert und wie das die Familie schließlich dazu treibt, eben ihre Heimat auch zu verlassen. Also total faszinierend. Man lernt unglaublich viel, wirklich ein tolles Buch. Also kann ich nicht anders sagen. Fand ich total super. Die Sterne ordnen von Raffaella Romagnolo. Und man merkt auch direkt, dass sie echt Ahnung hat von der Gegend, über die sie da schreibt, denn sie wohnt selber in dieser Gegend. Also sie ist, glaube ich, geboren in Casale Monferrato 1971. Und die Geschichte spielt an so unterschiedlichen kleinen Orten. Einige sind fiktiv, aber angelehnt an reale Orte, die es wirklich da oben in der Gegend gibt. Aber man merkt auch immer, dass sie da wirklich zu Hause ist und dass sie diese Städte liebt und die Leute und das Land da. Und ich finde, das ist auch irgendwie sowas, was viele italienische Autoren so gemeinsam haben, so diese Liebe
zu ihrem Land.
Zu ihrem Land und zu ihren Städten und den Leuten und diesem Lebensgefühl einfach. Also man denkt ja manchmal so, wenn man an so einem schönen Ort lebt, wo andere Urlaub machen, dass man sich irgendwann so satt sieht an dieser Schönheit und es selber gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber ich habe das Gefühl, die Italienerinnen und die Italiener, die wissen das wirklich sehr zu schätzen und die zelebrieren das auch so richtig, dieses, wie schön es da ist und dieses Bewahren von Schönheit, das ist irgendwie so ein ganz großes Thema irgendwie.
Ja, das kann ich mir gut, das glaube ich gerne, dass das so ist. Das spürt man hier bei dem auch, bei dem von Gianni Solla, dass er seine Heimat liebt.
Ja. Also wirklich sehr schön. Ja, und jetzt gehen wir weiter zu Nico. Nico, wo bist du denn auf unserer Landkarte?
Ich bin auch in Piemont.
Und du zwar, bist auch in Piemont.
Genau, Mensch. Bleiben wir gleich da oben. Genau, und zwar Valsesia. Und ja, genau, diese Verbundenheit zur Natur merkt man hier auch, weil es eben auch unter anderem darum geht, oder was ist auch, das ist ein bisschen moderner, also nicht mehr Zweiter Weltkrieg, sondern wirklich in unserer Zeit. Und, also warum, ich habe es noch gar nicht den Titel gesagt.
Ja,
genau, es ist von Paolo Cognetti, und zwar Unten im Tal. Also Paolo Cognetti ist ja ganz bekannt geworden durch Acht Berge. Mhm. Er hat auch den höchsten italienischen Literaturpreis gewonnen, den Premio Strega. Mhm. Und das wurde jetzt scheinbar auch verfilmt. Also, und da hatte ich auch überlegt, ob ich erst das lese oder erst das Neue. Aber ich habe mich dann doch für dieses Neue entschieden. Und genau, das wurde von Christiane Burkhardt übersetzt. Und es geht um zwei Brüder. So viel dachte ich, und zumindest zu wissen, nachdem ich das hinten gelesen habe, dann fange ich das Buch an zu lesen und es ist irgendwie ganz anders auf einmal. Ist nicht aus der Perspektive einer Hündin geschrieben am Anfang.
Aha.
Und die trifft einen Streuner und der sieht dann zu, wie der Streuner einen anderen Hund umbringt. Und dann zieht sie zusammen mit dem aber weiter und erlebt dann noch ein paar Mal, wie er andere Hunde umbringt. Und
ja. Irre.
Genau, dachte ich auch erstmal, was habe ich denn jetzt hier?
Habe ich irgendwie, ist das falsche Buch
genau, genau, war ich erstmal so ein bisschen baff. Aber ist ähnlich, also es gibt eben auch diesen Perspektivwechsel. Denn diese Geschichte mit diesem Hund, der andere Hunde umbringt, spielt im Hintergrund der restlichen Geschichte.
Okay.
Also das ist halt passiert und ist nicht genau, die Menschen wissen da nicht genau, was ist das jetzt ein Hund gewesen oder ein Wolf oder haben dann so Überlegungen und suchen auch diesen möglichen Wolf und versuchen auch die Jagd nach dem. Aber im Grunde geht es um diese zwei Brüder, die mittlerweile 37 sind und damals, als sie geboren wurden, hat der Vater im Garten zwei Bäume gepflanzt. Und zwar eine Lärche und eine Fichte. Und das wird so ein bisschen an die Charakterzüge der beiden Brüder angelehnt. Also die Lärche wird als hart und zerbrechlich gesehen, wie Luigi, der eben in Valsesia geblieben ist. Aber sein Bruder, der Fredo, der durch die robuste Fichte repräsentiert wird, der hatte Probleme mit dem Gesetz und ist dann auch irgendwann abgehauen und hat viel Zeit in Kanada verbracht, wo er dann auch Holzfäller geworden ist. Und der Fredo ist jetzt zurückgekommen ins Tal, mhm. denn der gemeinsame Vater hat sich das Leben genommen. Und dann gibt es eben noch das gemeinsame Haus und dann geht es eben darum, auch dem Bruder gehört im Grunde noch die Hälfte des Hauses und dann muss er eben auch was unterschreiben und dann kriegt er eben auch dafür Geld, dass er eben wiedergekommen. Und es geht aber auch so ein bisschen im Hintergrund darum, um Neuerungen. Mhm. Und da soll auch noch so eine Piste gebaut werden und dann kommen wahrscheinlich die ganzen Touristen. Und dann ist natürlich das Haus noch ein bisschen mehr wert. Dann, also.
Mhm.
Und erzählt er eben nicht seinem Bruder erstmal, aber der kriegt das natürlich mit, als er dann ins Dorf kommt. Und dann gibt es auch so eine kleine Gegenüberstellung zwischen den beiden Brüdern, wo es dann eben herauskommt, dass er nicht bei ihm zu Hause übernachten soll, sondern im Hotel. Dann fragt der eine Bruder eben, soll ich dich nicht in ein Hotel bringen? Nein. Und dann weiter. Weißt du, was ich mir stattdessen wünschen würde? Sagte Alfredo. Was denn? Eine echte Umarmung von meinem Bruder. Oder dass wir uns prügeln. Du kannst es dir aussuchen. Hauptsache echt. Mit alkoholvernebeltem Blick starrte Fredo ihn an. Benebelt, aber nicht aggressiv. Also es gibt eben so diese gewisse Spannung zwischen den beiden Brüdern, weil Bruder, der eben geblieben ist, der ist mittlerweile auch verheiratet und seine Frau ist schwanger. Und da gibt es eben auch so eine längere Geschichte, denn ursprünglich ist seine Frau mit seinem Bruder ausgegangen. Also beim allerersten Mal.
Jetzt geht's los.
Aber das Date ist wirklich wortwörtlich den Bach runtergegangen. Dann hat es unglaublich geschüttet und die sind eigentlich mit dem Auto gefahren, aber das hat dann alles nicht geklappt. Dann mussten die da irgendwo im Hotel dann unterkommen, weil sie nicht mehr den Fluss zurückgekommen sind und sowas. Und danach war es im Grunde für die beiden gelaufen, so ungefähr. Sie hat sich dann später in seinen Bruder verliebt. Und dann auch, sie war eigentlich die Tochter einer Touristin, glaube ich, genau, aus Mailand sind sie gekommen. Und hat sich dann aber ihn verliebt und ist dann auch da geblieben. Und eben da geblieben ist, hat auch sehr gut sich mit Holz konnte er sehr gut arbeiten. Und als sie dann etwas später geheiratet haben, hat er auch vorgehabt, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber das hat nicht so richtig funktioniert, denn ja, dieser ganze wirtschaftliche Teil, das war nicht so sein, sein Bereich. Also er kann gut mit dem Holz umgehen, aber dann mit dem ja, mit dem Verkaufen und alles.
Also,
genau. Und mittlerweile arbeitet er bei der Forstpolizei, hat auch so ein gewisses Alkoholproblem. Mhm. Und ja, diese Forstpolizei, einerseits gefällt ihm das da, aber also zumindest wenn es wenn er in der Naturplatz sein kann und draußen ist und sowas, aber andererseits eben dieses Polizeisein ist, glaube ich, nicht so sein. Aber Polizist sein ist nicht so sein, seine Persönlichkeit. Und genau, dann taucht ihm sein Bruder auf und der bringt jetzt auch noch so ein bisschen ja sehr durcheinander, was jetzt darf ich nicht verraten, was er genau macht. also genau, jetzt genau, das darf ich nicht verraten.
und Spannung muss ja bleiben.
Genau, also auch zwischen diesen beiden Brüdern kommt es dann wirklich noch zu so einem gewissen Showdown und okay. Verfolgungsjagd kann ich ja verraten, oh, also ein bisschen Anteaser.
Actionreich.
Und genau, immer dieser Hund spielt auch immer in dieser Geschichte immer im Hintergrund so eine Rolle. Mhm. Und ja, was mich, irgendwas hat mich auch an diesem Roman, während ich den gelesen habe, so ein bisschen an etwas erinnert. Und ich konnte nicht so richtig sagen, was es ist oder was mir auch sehr gefallen hat. Und das stellte sich erst im Nachwort so ein bisschen raus, weil er da noch ein bisschen was geschrieben hat, wovon er eben inspiriert wurde und überhaupt über sein Schreiben. Und das hätte ich eigentlich auch so ein bisschen am Titel erkennen können. Er meinte, er erwähnte nämlich dann auch noch Bruce Springsteen, denn das war eben, als er noch klein war, eben so waren, was er so unglaublich viel gehört hat und auch seine, genau die CD, die er hatte, war, glaube ich, Nebraska, genau. Mhm. Und ein Song von Bruce Springsteen ist ja The River. Und da gibt es eben auch so eine Zeile, und hatte ich auch geschrieben, Down by the River. Und dann geht es eben auch um zwei Personen, die eben auch zum, die eben zum Fluss gehen und sich auch dann auch verlieben. Und das kommt eben unten im Tal eben auch so ein bisschen mit dem Fluss auch in diesem Buch vor.
Ah.
Also dass sich eben die beiden eben an diesem Fluss verlieben und dann eben auch ins Wasser gehen und sowas. Und das hat mich wirklich so fasziniert, wie das denn doch so ja unterbewusst denn da drin verarbeitet war. Also
ja.
Das, und dann ich habe auch als Kind eben ganz viel Bruce Springsteen gehört oder die die Kassetten waren das ja noch.
Kassetten damals.
Genau, von meinem Vater.
Da gab's sowas noch.
Genau, und genau wie Paolo Cognetti hatte ich auch keine Ahnung, wovon er überhaupt gesungen hat, weil ich damals auch gar kein Englisch konnte. Da habe ich immer Born in the USA mitgesungen und das war keine Ahnung. Und genau, das hat mir wirklich sehr gefallen. Und auch Steinbeck hat er auch erwähnt, also schon dieses Amerikanische, was er da auch so eingebracht hat. Auch eben diese Verbundenheit mit diesen ja, normalen Menschen, also diesen wirklich den Arbeitern. Und eben auch, was eben da auch so ein bisschen sich wiedergespielt hat, war eben dieses, man hatte so Vorstellungen, als man aufgewachsen ist, aber das ist dann alles nicht so geklappt, wie man das...
wie man sich das so vorgestellt hat.
Genau, und dann auch mit der Moderne, wo das dann eben früher anders war und dann eben doch sich das alles geändert hat. Mhm. Und genau, es war so ein bisschen so dieses Springsteen-Feeling, so, was dann da mit drüber gekommen
ist. Ist das so ein bisschen zwischen den beiden Brüdern auch so dieser Kampf zwischen Bewahren und Moderne und Veränderung so? Also repräsentieren die beide auch so, also der Bruder, der geblieben ist, im Tal repräsentiert er so ein bisschen dieses Bewahren von allem, von dem, wie es so immer war.
Die
und
Tradition.
Genau, die Tradition. Und der halt weggegangen ist nach Kanada, ist er auch so ein bisschen derjenige, der so moderne und so diesen Umschwung.
Ist halt interessante Sichtweise. Also er ist der Bruder, doch, das kann ich verraten, glaube ich. Er ist auch zurückgekommen und hat auch mit der Axt dann seinen Baum umgehackt. Also das ist dann eben auch passiert. Aber der Bruder ist halt nicht wirklich... Na, ich würde ihn nicht so richtig als modern bezeichnen. Also er ist halt abgehauen, aber ist dann auch, hat dann in der, in Kanada und hat er dann eben auch ja diese Natur gesucht und dieses, dieses wirklich, ich glaube, er war dann auch in Alaska oder so, wo er dann wirklich.
Also das verbindet sie dann auch beide, dieses Leben in der Natur.
Genau, also er ist halt.
Weil das kommt, im Tal ja auch so
genau,
ist.
Genau, dieses Tal. Und auch der Vater war eben sehr zurückgezogen, wirklich, weil er eben mit den anderen Menschen nicht so wenig wie möglich zu tun haben wollte.
Mhm.
Und ich glaube, das hat sich dann auch so auf die Söhne dann so übertragen. Also dieses eben nicht mit den anderen Menschen, also schwer mit den anderen Menschen zurechtkommen zu können. Also das bekommt dann eben auch mit dem Bruder, der halt wiederkommt. Der kriegt dann auch Probleme mit den Leuten, die er von früher kennt und sich dann auch dann in der Bar betrinkt und so, aber dann kommt es eben auch da wieder zu Konflikten. Also dieses, und genau, der Bruder, der da geblieben ist, hat dann auch so Überlegungen oder Befürchtungen, wie das ist mit seiner Frau, ob da dann irgendwie es auch zu Konflikten kommt und dann auch mit dem Baby, was halt bald kommen soll. Mhm. Und ja, also schon sehr interessante Geschichte zwischen diesen Brüdern, genau, und auch wie dann doch diese Hunde da irgendwie so mit eingebaut sind. Ja, so sich ja anfangs so ganz erstmal aus dem Konzept gehauen hat.
War ja genau eine Geschichte nach deinem Geschmack. Genau, du magst also, ja, wenn es ein bisschen anders ist.
Ne? Genau, also wirklich, hat mir doch sehr gefallen. Und ich will auch wirklich dann diese 8 Berge noch lesen, also die dann auch so ja, in Art so. Sind. Dann, okay. Ja.
Ja. Südtirol, oder? Ist das?
Piemont, genau.
Genau, das ist dieselbe Ecke wie hier die Sterne ordnen da. Mhm. Wenn ich hier mal auf unsere ausgedruckte Karte gucke. Italien-Karte, ihr könnt die zwar nicht sehen, aber ihr könnt sie hören. ASMR. Genau, und das ist beides hier so links oben quasi über Mailand. Ja, so Südtirol, die Ecke da, so ein Stück weiter drunten halt.
Ja. Ne? Sind ja so ein bisschen über den Stiefel gereist sozusagen.
Genau.
Ne?
Ja.
Und Südtirol ist eigentlich so das, was. Also ich habe ja noch eine Lieblingsautorin aus Italien, von der ich wirklich absolut begeistert bin. Kann ich gar nicht anders sagen, wie begeistert ich von der bin. Und vielleicht hat der ein oder andere schon ein Buch von ihr gelesen, Francesca Melandri. Ich kenne bisher 3 Bücher von ihr, Eva schläft, Über Meereshöhen und Alle außer mir. Und die haben mich alle auf besondere Art begeistert. Wenn ich jetzt alle 3 erzähle,
dann sitzen wir noch
überhaupt. Ich mach's mal kurz. Also Francesca Melandri ist 1964 in Rom geboren, aber ihre Geschichten spielen eigentlich irgendwie auch in ganz Italien, könnte man fast sagen. Also spielen auf jeden Fall in Rom. Eine Geschichte, Alle außer mir, spielt in Rom. Eva schläft spielt in Südtirol. Und Über Meereshöhen spielt eigentlich auf einer Gefängnisinsel. Janina und ich, wir haben schon mal so ein bisschen gegoogelt.
Wir haben gesucht, welche wohl gemeint sein könnte und wo die ist.
Es gibt wohl eine, die auch wirklich noch als Gefängnisinsel quasi fungiert, wo aber auch Touristen hin können. Finde ich total spooky. Aber gut. Aber was Francesca Melandri macht, und das hat mich wirklich sehr fasziniert, ist, dass sie in all ihren Romanen gesellschaftliche, politische Ereignisse verwebt und auch menschliche Schicksale und Lebenswege ganz intensiv und eindrucksvoll beschreibt. Und das hat mich eigentlich auch wirklich dazu gebracht, dass ich dann bis jetzt alles von ihr gelesen habe und mich tierisch freue, dass es ein neues von ihr gibt. Francesca Melandri hat nämlich in diesem Jahr, ist gerade jetzt vor 3 Tagen, haben wir es gekriegt.
Oder so, ja, ist gerade ganz frisch rein.
Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann euch sagen, ich freue mich schon tierisch drauf. Alte Füße wollte ich schon fassen. Ja, sind vielleicht auch alte Füße, das sind nämlich die Füße ihres Vaters.
Aha.
Und da geht sie auch wieder, wie sie das auch in ihren anderen Büchern eigentlich schon macht, wieder auf Spurensuche in die Vergangenheit und beschäftigt sich wieder mit Krieg und was das ausmacht und welche Trauma das auslöst, über Generationen weitergeben wird. Und ich tick das mal nur so ein bisschen an, um was es in den einzelnen Büchern geht und warum die mir so viel Spaß gemacht haben oder warum die mich so begeistert haben. Das ist einmal bei Eva schläft, da geht es zum Beispiel um Südtirol. Und Südtirol wurde zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg Italien zugesprochen und gegen den Willen der deutschsprachigen Einwohner war Italienisch plötzlich Amtssprache. Und die Zuwanderung durch die Italiener sollte halt die Südtiroler auf so eine Minderheit reduzieren, könnte man sagen. Und 1939 konnten die Südtiroler dann wählen, ob sie heim ins Reich umsiedeln wollen oder ob sie in der italienischen Provinz bleiben wollten. Und in diese Geschichte hinein hat sie dann eine Familiengeschichte oder eine Mutter-Tochter-Geschichte, könnte man sagen, hinein verwebt. Denn es sind auch viele Rücksiedler, Optanten nennt man die wohl. Das sind Rücksiedler, die dann wieder zurückgekommen sind und wieder auf ihren Höfen leben wollten, aber die waren mittlerweile an Italiener vergeben. Und daraus hat sich dann eine Freiheitskampfbewegung ergeben. Und es war 1961, ich musste das echt ein bisschen recherchieren, weil ich davon überhaupt noch nie was gehört hatte. Oder ja, wie auch, wenn man sich nicht mit dem Land beschäftigt. Und da gab es dann wohl eine sogenannte Feuernacht, in der Freiheitskämpfer Strommasten gesprengt haben und die wurden dann verfolgt und gefoltert und kamen ins Gefängnis und da sind sie zum Teil wirklich zu Tode gefoltert worden. Und später gab es aber auch noch viel gewalttätigere Terroranschläge, aber auch zum Teil durch die Geheimdienste und Neofaschisten. Und die Geschichte von Eva Schläft erzählt halt auch die Geschichte zweier Frauen, die in dieser Armut und in dieser Zeit ihr Leben gelebt haben. Eva ist nämlich als uneheliches Kind zur Welt gekommen und ihre Mutter ist in der Nähe von Bozen geboren und sie ist aber die Schwester eines Terroristen. Mhm. Und was das bedeutet hat, alleine schon, das macht Francesca Melandri ganz deutlich klar. Wurde von der Familie nicht unterstützt, als sie nämlich unehelich schwanger wurde. Den Mann konnte sie nicht heiraten, weil das ein Italiener war und sie war halt sie war eine Südtirolerin, die Gerda, die Mutter von Eva. Und da hat so viel mit hineingespielt in diese Zeit. Und den Rahmen dieser ganzen Geschichte bilden halt die Erinnerungen Evas, als sie in die Vergangenheit reist und gleichzeitig zu ihrem Vater ans Sterbebett sozusagen. Und da bekommt sie eine Kassette, die der Vater besprochen hat und dann deckt sich sozusagen, setzt sich diese ganze Geschichte, wie du vorhin so schön gesagt hast, wie so ein Puzzle zusammen, was diese beiden Frauen dann da halt durchgemacht haben und wie das alles dann so gekommen ist. Und Francesca Melandri hat 15 Jahre in dieser Gegend gewohnt und verwebt hier 7 Jahrzehnte italienische Südtiroler Geschichte über 3 Generationen. Das fand ich total faszinierend. Und wie vielseitig ihre Romane sind, merkt man dann vielleicht an dem anderen, den ich dann kurze Zeit danach gelesen habe, über Meereshöhen. Da erzählt sie nämlich die Geschichte von 2 Menschen, Luisa und Paolo, die beide auf diese Gefängnisinsel reisen, auch mit einer Fähre. Und Luisa besucht ihren Mann, der da im Knast sitzt, weil er einen umgebracht hat. Das ist so ein Hochsicherheitstrakt, da sitzen nur Schwerverbrecher und richtige harte Kaliber. Und dieser Mann war unglaublich gewalttätig, der hatte sich überhaupt nicht im Griff, der hat seine Frau geschlagen und die Kinder geschlagen. Und irgendwann hat er im Suff in einer Kneipe halt jemand anderen totgeschlagen und dafür ist er dann ins Gefängnis gekommen. Und Luisa hat das nie jemandem erzählt, was er mit ihr zu Hause gemacht hat. Sie hat 5 Kinder großgezogen und ihren Bauernhof alleine auf die Beine gestellt und seit 10 Jahren besucht sie diesen Mann und trennt sich nicht von ihm. Und Paolo besucht seinen Sohn, der Terrorist geworden ist. Und Paolo ist so ein ganz ruhiger, so ein ganz besonnener, so ein Mensch, der auch Werte schätzt und hat geglaubt, das hat er seinem Sohn mitgegeben und kann überhaupt nicht begreifen, warum der zu einem Terroristen geworden ist und jemanden umgebracht hat. Und die reisen jetzt da auf diese Insel, da lernen sie sich also kennen auf dieser Fähre und kommen aber nicht zurück, weil es einen Sturm gibt und die Fähre nicht wieder zurückfahren kann. Und dann landen sie quasi in so einem Notquartier und da das macht ihnen... Nitti heißt der, glaube ich. Nitti, das ist so ein Strafvollzugsbeamter. Der bringt sie da halt unter und verbringt halt auch die Nacht mit ihnen. Und der hat auch so seine Probleme mit diesen Schwerverbrechern da klarzukommen. Und was da wieder so schön rauskommt, finde ich, oder was einem da so zum Denken bringt, ist, diese Menschen tragen oder ja, die arbeiten so an einer Schuld, die sie gar nicht haben. Auch eine Verantwortung, die sie gar nicht haben. Weil du kannst nicht beeinflussen, wenn dein Kind zum Terroristen wird. Da kannst du noch 100.000 Mal ihm Werte vermitteln und hoffen einfach nur, dass es zündet. Und wenn er dann in die schrecklichen Kreise kommt, dann kannst du manchmal nichts machen. Und der Paolo, das merkt man so richtig, wie hilflos er dabei ist. Und Luisa, ja, die trennt sich nicht von ihrem gewalttätigen Mann, obwohl sie so viel Schreckliches durchgemacht hat. Und eigentlich eine ganz taffe Frau ist, weil sie es schafft, 5 Kinder großzuziehen und alles im Griff zu haben. Ja, und Nitti, den verändert diese Arbeit mit diesen Schwerverbrechern auch. Und das macht sie echt großartig und ganz, ganz anders als wieder, als bei Eva schläft. Und sie verwebt aber in diesem Roman halt auch diese politischen Unruhen, die 1970 da so herrschten, die Proteste der italienischen Bevölkerung und gegen dieses Staatssystem. Und dann kommt es wieder, die Entstehung des linken und rechten Terrorismus und die blutigen Aktionen der Roten Brigaden. Und das fand ich also echt krass gemacht. Richtig cool. Naja, ich mach mal kurz eine Pause. Ich lasse mal Janina kurz was
machen. Mach mal eine Pause.
Denn ich habe das dritte Buch von ihr auch schon gelesen.
Ja.
Komm, was hast du?
Also ich habe auch wieder so ein Stück Geschichte auf jeden Fall, aber diesmal erzählt anhand von einer Insel. Und zwar habe ich ein Buch mitgebracht, das habe ich schon mal vorgestellt im Podcast. Ich weiß aber natürlich nicht.
Das ist auch so cool.
Das ist auch so toll, das kann ich auch 5000 Mal erzählen. Und wenn ihr vielleicht den einen Podcast, wo ich es vorgestellt habe, nicht gehört habt, dann
jetzt.
Hört ihr es jetzt. So. Und zwar habe ich letztes Jahr ein Buch gelesen, Matanza von Germana Fabiano. Wurde übersetzt von Barbara Neb und Katharina Schmidt und ist erschienen im Mare Verlag. Der Mare Verlag macht ja immer Bücher, die irgendwas mit dem Meer zu tun haben. Mhm. Und Matanza spielt auf einer fiktiven Insel vor der Küste Siziliens. Also die Insel heißt im Roman Katria. Es wurde spekuliert, dass das vielleicht die Insel Favignana könnte Vorlage gewesen sein, eventuell. Aber es würde so ungefähr passen. Denn es erzählt, also Matanza erzählt die Geschichte dieser Insel und die Geschichte seiner Bewohner, die seit Jahrhunderten schon vom Thunfischfang leben. Mhm. Von der Matanza. Das wird auch in diesem Roman wirklich wunderbar erklärt, wie der so funktioniert und warum das so gemacht wird. Und jetzt spielt dieser Roman eigentlich hauptsächlich in unserer heutigen Zeit, würde ich sagen. Und es geht darum, dass diese Matanza eben vom Aussterben bedroht ist. Denn dieser Thunfischfang, der seit Jahrhunderten da so praktiziert wird und den die Leute auch wirklich so, ja, nachdem die ihr Leben wirklich ausrichten, der gesamte Jahresrhythmus dreht sich um diese Matanza, die einmal im Jahr stattfindet, der wird so ein bisschen durcheinander gebracht und der ist bedroht durch eben die Moderne, durch moderne Fischfangflotten, die die Thunfische schon bevor sie überhaupt zu ihren Laichgründen kommen, abfangen in riesigen Mengen, sodass dann nicht mehr genug übrig bleibt. Und in diese Zeit wird eine Frau geboren, die als erster weiblicher Rais auf dieser Insel den Thunfischfang und die Matanza anleiten soll. Und das ist schon seit Jahrhunderten Tradition, dass aus dieser Familie eigentlich immer der nächste männliche Nachkomme dieses Amt übernimmt und von der Pike auf lernt und dann eben diese Matanza anleitet. Und jetzt ist es aber dieses Mal eine Frau. Und sie muss sich natürlich auch so ein bisschen beweisen und durchsetzen in dieser Zeit. Und es ist auch wieder so eine Geschichte übers Bewahren von Traditionen gegen die Moderne, die so Einzug hält. Und es ist so ein richtig schönes, kleines, literarisches Juwel, denn es ist so toll geschrieben und man fühlt so schnell mit diesen Dorfbewohnern mit, die so verbunden sind mit dieser Insel und dem Meer und dem Thunfischfang, dass die teilweise schon so zu einer Entität fast so zu verschmelzen scheinen und auch das Meer an sich ist fast schon ein eigener Charakter, so wie es beschrieben wird. Also total faszinierend, eine sehr emotionale Geschichte, wie ich finde. Also wirklich einfach nur toll. Und deshalb finde ich, ihr müsst es einfach alle lesen. Man lernt ganz viel dabei und man wird aber auch richtig entführt in so eine Welt, die ja fast schon ausgestorben ist. Ja. Also auch wieder kein nur schönes Buch, deutsche
Können
Vita.
Wir auch nicht.
Können wir auch nicht, wisst ihr ja sowieso. aber eins, was ich wirklich ganz toll fand von Germana Fabiano, Matanza. Und von da aus möchte ich noch ein kurzes Buch erwähnen, was auch im Mare Verlag erschienen ist, was ich auch schon mal vorgestellt habe. Aber für die, die es noch nicht kennen, möchte ich es kurz anreißen. Anreißen würde ich es vielleicht auch gerne. Denn es geht um Aqua Alta von Isabelle Autissier. Spielt in Venedig, ist, muss man dazu sagen, Isabelle Autissier ist keine Italienerin, sie ist Französin, aber es geht eben um Venedig und ich dachte, wenn wir uns hier schon auf dem italienischen Stiefel kreuz und quer bewegen, dann muss
darf
ich dieses
Venedig
Buch,
nicht fehlen.
Darf Venedig nicht fehlen. ist auch eine Geschichte über eine Stadt und so eine kleine Liebeserklärung an Venedig, spielt auch in der heutigen Zeit. Und der Roman beginnt damit, dass Venedig gerade von einem letzten großen Aqua Alta, einem letzten Hochwasser verschlungen wurde. Die Stadt liegt in Ruinen und durch diese Ruinen fährt ein Mann, der alles verloren hat in dieser Nacht, wo Venedig untergegangen ist, und der aber auch irgendwo so eine kleine Mitschuld daran trägt. Mhm. Und wir erfahren dann anhand von seiner Familie, welche Probleme Venedig heute hat, die auch ganz reell sind, gerade jetzt für die Stadt. Diese Stadt ist ja schon seit Jahren oder eigentlich schon immer von Hochwassern geplagt, aber die werden eben von Jahr zu Jahr schlimmer und häufiger. Und man versucht mit allerlei technischen Spielereien dagegen anzukommen, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Millionen von Touristen, die jährlich diese Stadt überfluten, was inzwischen ja zu einer Masse geworden ist, die diese Stadt einfach nicht mehr stemmen kann. Und auch die großen Kreuzfahrtschiffe, die zum Beispiel die Touristen in diese Lagune reinkarren, machen so viel kaputt an diesem Ökosystem. Es gab, glaube ich, jetzt vor ein oder zwei Jahren wurde jetzt auch tatsächlich ein Gesetz erlassen, dass die nicht mehr bis vor den Tresen davor fahren dürfen.
Ja.
Und ja, das ist so ein bisschen der Kern dieser Geschichte, also der Kampf um Venedig und der Kampf darum, dass diese Stadt nicht untergeht. Und wir haben auf der einen Seite diesen Vater, der im Stadtrat tätig ist und sehr bedacht ist auf dieses wirtschaftliche Wachstum und Venedig eben in ein neues goldenes Zeitalter zu führen. Mhm. Und auf der anderen Seite steht so ein bisschen seine Tochter, die sich, die von ihrer Mutter ganz viel über diese Stadt und die Geschichte erzählt bekommt und die sich richtig in Venedig auch verliebt und die dann dafür kämpft, dass eben dieser ökologische Aspekt nicht vergessen wird und die sich dann organisiert im Umweltschutz auch ganz radikal und wie die beiden so aufeinandertreffen. Das ist so der Kern dieser Geschichte. Und es ist auf der einen Seite ein sehr schönes Buch, weil man erfährt natürlich wahnsinnig viel über Venedig und die Stadt und wie das da aussieht und wie es sich anfühlt. Aber es ist eben auch so ein Appell daran, dass man diese Stadt eben auch retten muss, denn sie ist wirklich vom Untergang bedroht. Und ja, also total faszinierend, ganz tolles Buch, zwar nicht von einer Italienerin, aber es geht um eine italienische Stadt. Aqua Alta von der Isabelle Autessier kann ich auch empfehlen, ist auch ein sehr, sehr schönes Buch.
Und mit Venedig verbindet man ja auch immer so ein bisschen das Schöne, das Besondere. Ne?
Ja, ich glaube, Venedig ist ja auch so ein ganz großer Sehnsuchtsort so für alle. Also ich war auch noch nicht da. Ich wollte eigentlich immer mal mit meiner Mutter zusammen, schon seit Jahren. Aber wir haben dann auch gedacht, also bei den Touristenmassen, die sich da durchwälzen und wenn man darüber nachdenkt, wie schlecht es für diese Stadt ist, kann man es eigentlich im Moment, eigentlich kann man es nicht machen so im Moment. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie lange gibt es diese Stadt so in dieser Form noch?
Ja.
Und müsste man sie nicht jetzt nochmal sehen, bevor sie dann eben untergeht? Oder ich meine, es kann natürlich auch, dass sie sich irgendeine technische Finesse ausdenken. Also es gibt ja jetzt dieses, diese Mose heißt dieses, diese Schutzmauer, dieser,
ich weiß, was du meinst.
Dieser, dieses mechanische, die Wasserschutzmauer, mein Gott, ich kann damit auch nicht reden, aber ihr wisst, was ich meine, Mose-Wasserschutzmauer, könnt ihr googeln, wird alles wunderbar technisch erklärt. Die so ein bisschen jetzt dieses Hochwasser zumindest in den Griff bekommen hat, aber die Schäden an der Lagune und so, das ist ja trotzdem noch ein Thema. Und Venedig ist ja auf so Stelzen gebaut, die auch nicht ewig halten werden und wie sich das Ganze so in den nächsten Jahren entwickelt mit Klimawandel und allem Pipapo.
Das ist auch immer so ein bisschen erschreckend, wenn man dann die Bilder sieht.
Ja.
Wenn das in die Hochwasser da, wenn das Hochwasser da kommt und die Menschen da quasi knietief durch über den Platz laufen und im Wasser. Oh, das ist schon schlimm. Also, meine, wenn man die Hochwasserbilder von hier sieht, von uns hier überall, jetzt im ganzen Süden, das ist schon erschreckend.
Ja.
Mag man sich gar nicht vorstellen, wie das dann da für diese für eine ganze Stadt ist, für die Menschen, die da leben und arbeiten und überhaupt, Aber ein schönes Buch auf
ein
jeden Fall.
Ein schönes Buch trotzdem.
Ja,
das Matanza auch, das Aqua Alta auch, beide schön mit Tiefe, aber halt nicht so schwer vielleicht wie die historischen Zweiter Weltkrieg-Romane, die auch sehr gut sind, die man auch natürlich lesen sollte. Aber wenn man mal, wir werden ja immer nach was Schönem gefragt, was Schönem, was, Literarischen, dann die beiden gehen auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Mit dem Schönen ist es ja nicht so einfach.
Ja.
Nee.
Mit dem Schönen ist es ja nicht so einfach. Und dann komme ich mal wieder zurück auf meine Francesca Melandri.
Ja.
Das Alle außer mir, das habe ich erst, das ist 2017 schon erschienen und das, ich habe vorhin gar nicht gesagt, von wem Francesca Melandri übersetzt wurde. Sorry, 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 ganz wichtig, sonst hätte ich sie nämlich nicht lesen können. Über Meereshöhen und Eva schläft ist von Bruno Gensler übersetzt und Das Alle außer mir von Esther Hansen. Und ich muss sagen, ich habe auch ehrlicherweise Alle außer mir zuerst gelesen und habe die Autorin damit entdeckt. Und weil mir jemand gesagt hat, das müssen Sie lesen, wenn Sie italienische Geschichte noch nicht kennen, dann lesen Sie Francesca Melandri. Und das habe ich dann natürlich brav gemacht. Natürlich. Außerdem ist es ja auch gerade erschienen. Im Wagenbach Verlag erscheinen Ihre Bücher. Und ich muss sagen, jedes der Bücher ist wirklich ganz besonders. Aber auch Alle außer mir hat wieder so eine schwierige Geschichte, sage ich mal. Es geht nämlich wieder zurück in die Geschichte Italiens. Eine Geschichte Italiens, die man sicherlich so nicht wirklich auf dem Schirm hat, sage ich mal. Die Geschichte beginnt in Rom, als die Lehrerin Ilaria Profetti, sie ist alleinstehend, sie ist ungefähr Mitte 40, nach Hause kommt und auf ihrer Treppe sitzt ein Afrikaner, der nach Ilarias Vater Attilio Profetti sucht. Er heißt Chimeta Letgeta Attila Profetti und er kommt aus Äthiopien. Und er hat eine wirklich schlimme Flucht hinter sich. Und jetzt sitzt er da bei Ilaria auf der Treppe und sie denkt nur, hä? Was will der? Er sagt nämlich, er ist der Enkel von ihrem Vater. Und sie denkt nur, nee, das kann nicht sein, überhaupt nicht, nein. Was der mir da erzählt, das ist ein Schwindler und sie ist auch gleich so ein bisschen auf Vorsicht. Aber er weiß so Sachen, die er eigentlich nicht, woher sollte er die wissen? Und gemeinsam mit ihrem Halbbruder, der auch nach dem Vater Attila benannt ist, begibt sie sich dann auf Spurensuche. Ihr Vater ist aber mittlerweile sehr alt und leidet an Demenz. Und da kann man nicht mehr so viel fragen und kriegt man auch nicht mehr so viel Zusammenhängendes raus. Und die beiden tauchen dann wirklich nach und nach in die Zeit der Kolonialgeschichte ein, in ein ganz düsteres Kapitel Italiens. Das muss man, glaube ich, im Geschichtsunterricht gehabt haben, damit man da wirklich alles drüber weiß. Und zwar in den Abessinienkrieg. 1935 zog der Vater nämlich als Freiwilliger in den Krieg nach Äthiopien, besser gesagt nach Abessinien. Und das muss ein richtig schlimmer, ein gnadenloser Feldzug Mussolinis gewesen sein, der das italienische Reich vergrößern wollte. Davon träumte er wohl. Und die haben da ein unglaubliches Morden mit Bomben und Giftgas veranstaltet. Und es muss ein unglaublicher Schrecken gewesen sein. Und Francesca Melandri erzählt das aus der Sicht Attilas, Attilius. Und über die ganzen Jahre in Abessinien erzählt sie auch die Geschichte der Äthiopierin Abeba, mit der Attilio zusammengelebt hat und einen Sohn hatte. Und den hat er aber nie kennengelernt und dessen Sohn ist jetzt der, der bei ihr auf der Treppe sitzt. Und dann macht Francesca Melandri etwas ganz Großartiges. Sie fächert nämlich dann diese ganze Geschichte richtig auf und wir tauchen ein in dieses Schreckliche, in diesen schrecklichen in diese schreckliche Kolonialgeschichte, aber auch sie setzt sich auch damit auseinander, wie weit der Faschismus in diesen Einrichtungen jetzt noch herrscht und dass der eigentlich gar nicht weg ist, sondern dass er überdauert hat und dass das Land immer noch geprägt ist von Korruption und Schweigen und das macht sie ganz, ganz deutlich, auch was Mussolini für eine Gewaltherrschaft betrieben hat. Und das erzählt sie auch, wie das auf die jungen Menschen damals gewirkt hat, dieser Faschismus. Warum ist dieser Mann so blind, so abenteuerlustig in den Krieg gezogen da und hat da so ein Gemetzel veranstaltet? Und sie muss aber auch erkennen, Ilaria, und das finde ich dann eigentlich am Ende so einen schönen Bogen, dass sie sich nicht raushalten kann aus dieser ganzen Politik. Und dass sie da was machen muss, um diesem jungen Mann zu helfen in irgendeiner Form. Und das ist eine ganz komplexe Geschichte, das kann ich gar nicht anders sagen. Das habe ich auch nicht an einem Abend gerade mal eben durchgelesen. nee, das habe ich nicht geschafft. Ich weiß, es gibt vielleicht Menschen, die das so schaffen, aber nee, habe ich nicht. Denn das hat schon richtig Bilder im Kopf gemacht und da musste man schon ganz schön aufpassen. Also, wie man auch an der politischen Situation jetzt überall auf der Welt sieht, wie stark das, dieser Faschismus wieder wird, das ist schon ja, erschreckend. Aber ich denke, wir müssen daraus einfach lernen und wir müssen uns dagegen wehren und dagegen stemmen. Und das kann man, glaube ich, einfach nur zusammen, indem man die Vergangenheit bewältigt. Und das macht sie auch wirklich richtig gut klar in all ihren Büchern. Wir müssen die Vergangenheit, jedes Land muss seine Vergangenheit aufarbeiten, damit es in die Zukunft gucken kann. Und das ist auch so das Schöne an der italienischen Literatur, glaube ich, dass sie auf Traditionen und auf Vergangenheit und trotzdem zukunftszugewandt sind.
Ja.
Und das fand ich also richtig toll. Und ein ganz großer Lieblingsautor, der sich auch sehr damit beschäftigt hat, ist Umberto Eco. Und ich sehe gerade, Nico hat auch noch ein kleines Büchlein von Umberto Eco dabei. Das passt so in dieses schwierige Programm, was wir heute haben.
Das war eine richtig gute Überleitung.
Genau, das war wirklich sehr großartig. Genau, Umberto Eco, der ewige Faschismus. Und zwar beruht das auf einen Vortrag, den Eco am 25. April 1995 anlässlich des 50. Jahrestages der Befreiung Italiens vom Faschismus gehalten hat. Und ja, ich habe das Buch, also das erst zum ersten Mal gelesen, 2016. Das war auch Wahlkampf in Amerika. Und da fiel eben auch dieses Wort Faschismus oder Faschist eben immer häufiger.
Ja.
Und dann war das aber häufig so, hatte ich das Gefühl, dass eben Trump als Faschist bezeichnet wurde, weil eben, oder die Republikaner, weil sie eben das gesagt haben oder er das gesagt hat. Aber dann gab es immer wieder dieses, ja, aber er hat ja noch nicht das gemacht oder das ist ja nicht zu übertreiben oder da gehört ja noch viel mehr dazu. Dann hatte ich so das Gefühl gekriegt, dass irgendwo muss es so eine Liste geben mit 75 Punkten, die man alle abgehakt muss, bevor man offiziell jetzt Faschist bezeichnet werden darf. Und dann habe ich natürlich gesucht, so nach Definitionen, wie kann man, was bedeutet das denn jetzt eigentlich genau? Und da habe ich dann eben, bin ich dann auf dieses Essay von Bert Oelke gestoßen, der ewige Faschismus, was dann auch 4 Jahre später im Hansa Verlag dann nochmal erschienen ist und von Burkhard Kröber übersetzt wurde. Und der ist ganz interessant, denn Umberto Eco ist 32 in Alessandria, das ist auch Piemont wieder, da ist er geboren worden. Und 32, das war ja noch, im Grunde seine frühe Kindheit war eben im Faschismus, hat er eben so nichts anderes gekannt. Und da erzählt er eben auch so ein bisschen darüber. Und auch besonders dann am Ende, wo dann ja, der Faschismus im Grunde zu Ende war, also wo es dann eben zu dieser Befreiung kam, wo dann seine Mutter ihn losgeschickt hat, er soll eine Zeitung holen. Und dann ist er dann in den Laden gegangen und war erstmal ganz überrascht, dass es so viele, auf einmal so viele Zeitungen gab. Also vorher gab es eben diese Auswahl eben gar nicht und dass auch alle unterschiedliche Sachen geschrieben haben. Und dann hat er eine eben genommen und in dieser Zeitung war eben auch die Rede von unterschiedlichen Parteien, die auch alle ganz unterschiedlich waren. eben alle auf ihre eigene Art eben. Und dann ist ihm erst überhaupt klar geworden, was er, dass er diese Freiheit gar nicht kannte vorher. Also dass er eben, was er überhaupt vermisst hätte, also haben müsste im Grunde.
Ja.
Und ihm ist auch eben klar geworden, dass diese Parteien, diese Zeitung, diese Personen waren eben auch schon vorher da. Also es ist nicht von einem Tag auf den anderen entstanden, sondern die wurden eben unterdrückt und jetzt konnten sie eben wieder an die frische Luft, also an die Freiheit kommen. Und er hat eben in diesem Essay so ein bisschen versucht, so eine Definition von Faschismus oder Urfaschismus eben zu finden, weil es da eben auch so ganz unterschiedliche und widersprüchliche Versionen gibt, also die eben auch eben sich in ihrer eigenen Ideologie widersprechen. Also, und der hat dann eben so ganz viele Punkte aufgeführt. Ich kann so ein bisschen, was denn da so ein bisschen so, die auch übereinander so übergehen. Also beispielsweise gibt es diesen Kult der Überlieferung, der auch in diesen Traditionalismus übergeht. Das ist im Grunde, die Wahrheit wurde schon offenbart und im Grunde braucht man nichts Neues mehr. Also dieses dieser Blick zurück, wie auch in Amerika beispielsweise, Make America Great Again. Also es impliziert ja irgendwie, irgendwann gab es eben diesen Punkt, wo Amerika großartig
war.
Und zu dem muss man eben irgendwie wieder zurückkommen. Das ist immer schwierig, dann jemanden darauf festzusetzen, wo dann dieser Punkt war. Also, denn wenn man in die Vergangenheit von den meisten Ländern eben zurückblickt, dann ja, waren eben viele eher nicht gute Punkte ungefähr, also das, eher das Gegenteil. Und ist ein anderer Punkt eben auch dieser Irrationalismus, sagt er eben auch diesen Kult der Aktion, um der Aktion willen, also dass man eben nicht viel nachdenken soll, sondern eben zum Handeln eben aufgefordert wird. Und dass dieser kritische Geist eben ausgemerzt werden soll, also dass eben denn sobald man irgendwie über was nachdenkt, stockt diese Aktion eben. Also dann muss man überlegen, ist das richtig oder falsch oder so, und das soll eben verhindert werden. Oder auch diese Angst vor dem Andersartigen generell eben.
Ja, das wird ja heute auch wieder befeuert, ne?
Ja, das ist auch ein sehr großer Punkt immer dabei. Oder auch der Appell an die frustrierte Mittelklasse, das ist ja auch sehr, sehr effektiv leider immer. Mhm. Und was auch häufig der Fall ist, Obsession einer Verschwörung. Weil es eben immer diese, der auch in Verbindung mit Fremdenfeindlichkeit gesetzt wird. Und ja, immer dieser Angriff von außen. Es muss im Grunde diese Mittelklasse auch immer belagert werden. Es muss immer irgendwie diesen Angriff geben, und gegen den man sich irgendwie verteidigen muss, laut dem Faschismus. Und die Gegner sind auch gleichzeitig stark und schwach. Also einerseits werden sie so dargestellt, sie sind übermächtig und haben alles unter Kontrolle. Und aber gleichzeitig kann man sie leicht besiegen. Also das ist irgendwie dieses dieser Gegensatz. Und ist auch dieser, es geht nicht im Grunde der um einen Kampf ums Überleben, sondern um ein Leben für den Kampf. Also es muss halt diesen ewigen Kampf gegen etwas geben. Und das ist auch dieser Widerspruch, denn dadurch ist dieser Pazifismus eben so als negativ angesehen. Also dieser Kampf geht halt immer weiter. Und das Problem ist natürlich beim Faschismus, der sieht natürlich irgendwie so einen Endsieg im Grunde. Also wenn der Faschismus im Grunde die Weltherrschaft eingenommen hat, theoretisch würde dann ja Frieden herrschen, aber das geht ja im Grunde nicht, weil sie ja immer weiter mit dem Kämpfen gehen muss. Und ein anderer Punkt ist eben auch die Verachtung der Schwachen. Also es ist eben immer wieder ist auch dieser Struktur des Faschismus, dass eben so ein bisschen immer es eben diese Vorgesetzten gibt und alle blicken immer negativ auf unter einem gestellten sind zu. Und dass eben jeder Bürger gehört zum bestmöglichen Volk der Welt, natürlich. Genau, es ist halt eben dieses, dass im Grunde allein durch die Geburt, dass man zu irgendwas gehört und dann aber auch zu den Besten im Grunde, also dieses Automatische. Mhm. Und dass man auch dann zum Heldentum erzogen wird, also dass eben dieser Heldentod etwas ist, was man sich wünschen sollte, also dieses wirklich, dass eben der Sinn des Lebens im Grunde ist. Und was jetzt auch wieder bei den Amerikanern, bei dem J.D. Vance aufgetaucht ist, dieser Machismo, den hat er auch Bert Eco erwähnt, diese Frauenverachtung, was ja auch bei den Vance eben aufkam, dass er eben diese frauenfeindlichen Aussagen getätigt hat. Und das spielt eben auch eine große Rolle in diesem Faschismus. Auch dieser gegen die Homosexualität ist eben auch eine Position.
Ja, also generell halt natürlich gegen alles, was irgendwie alles anders ist. Anders, was nicht diesen, es gibt ja auch im Faschismus, es gibt ja auch immer diesen Archetypen vom perfekten Menschen, dem alle danach streben sollen.
Ja. Und alles, was von dem abweicht, ist eben
ist sofort... Und
aber Umberto Eco war schon eine großartige literarische Stimme. Ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Seine Bücher sind echt, also nicht nur das Essay jetzt da, wo er sich... laut stark gemacht hat.
Genau, das habe ich jetzt schon dreimal jetzt gelesen, alle 4 Jahre im Grunde zur Wahl. Genau, 2016 erstmal und dann,
jetzt halt immer noch
wieder aktuell ist.
Ist der ewige Faschismus, so heißt es auch. Ne? Mhm. Ja, ja. Aber das ist eben das, also was jetzt in diesen schwierigen Büchern, die wir jetzt hier hatten, da kommt das ja auch überall, ob bei Janinas oder bei denen, die wir hatten hier, gerade die ich hatte. Es kommt ja überall zum Tragen.
Das ist ein ganz großes Thema.
Großes Thema ist, dass diese Autoren und Autorinnen das aufarbeiten wollen und helfen wollen, dass das aufgearbeitet wird, dass man es nicht vergisst, was für ein Schrecken das hat. Ja. Aber das ist ja nicht nur Italien. Italienische Literatur ist ja auch vielleicht schön.
Ja, also das war jetzt natürlich, wir können jetzt auch nicht in einem Podcast natürlich die gesamte Bandbreite der italienischen Literatur.
Das schaffen wir nicht.
Das schaffen wir einfach nicht, auch wenn wir schon eine Stunde hier sitzen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, da bräuchte man Tagen und Wochen für und da bräuchte man bestimmt auch Leute, die sowas dann studiert haben. Aber ich glaube, ihr habt vielleicht oder wir haben auch so einen ganz kleinen Einblick bekommen, in was es da überhaupt alles so gibt, was die so bewegt. Genau. Und
ich denke, wenn man einfach immer stückweise so ein bisschen was entdeckt, finde ich, ist es auch ganz schön.
Ja.
Und wir werden bestimmt noch mehr entdecken.
Genau.
Ja. Das denke ich mal, auf jeden Fall. Denn da kommt ja doch einiges auf uns zu. 150 Neuerscheinungen soll es dieses Jahr geben.
Da müssen wir aus Italien arbeiten.
Und ungefähr 100 Autoren und Autorinnen werden wohl da dann uns um die Ohren fliegen.
Ja.
Und den einen oder anderen werden wir sicher noch entdecken und euch auch vorstellen. Und vielleicht haben wir auch mal was nicht so Schwieriges dabei.
Vielleicht, na, wir hatten ja auch ein paar dabei, die waren auch wirklich...
waren nicht so schwierig.
Also ihr habt ja vielleicht eine ganz gute Mischung bekommen. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, noch mehr zu entdecken über die Jahre.
Ja. Und vielleicht fährt der ein oder andere von euch auf die Buchmesse. Dann wünschen wir schon mal viel Spaß.
Genau, beim Entdecken.
Beim Entdecken. Und und im November sind die Buchhändlerinnen aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformationen am Johanneskontor hier in Hamburg wieder dran und werden euch sicherlich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Buch überraschen, mit der einen oder anderen Entdeckung überraschen und für genug Lesestoff sorgen für den Winter, der uns schon bevorsteht. Also, habt viel Spaß, macht's gut, lest so viel, wie ihr könnt und alles, was ihr wollt. Wir machen das auch.
Genau.
Genau. Und hören uns dann im Dezember wieder.
Im Dezember hören wir uns wieder.
In welcher Kombination auch immer.
Wir werden sehen.
Ja. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.